Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
1948 wurde der Judenstaat in seinem jahrtausendealten Heimatland neu gegründet. Die Zeit der Fremdherrschaft war damit vorbei. Doch viele fragen sich heute, woher nimmt Israel das Recht auf diesen Staat? Was ist mit den Palästinensern? Dürfen wir Israel beurteilen, wie wir alle anderen Nationen beurteilen würden? Diese Broschüre gibt darauf eine Antwort und zeigt, wie Gott selbst das Ganze sieht. Hören Sie heute die fünfte Lesung der Brennpunktserie von Norbert Lied unter dem Thema »Woher nimmt Israel seine Existenzberechtigung?«
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Einleitung. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist, sagte David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident Israels. Und noch etwas hat Ben-Gurion in seiner Rede zur Staatsgründung am 14. Mai 1948 gesagt. 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann nichts Gott widerstehen. Obschon die Juden gerade dem Holocaust entronnen waren, obwohl ihnen die Einreise ins Land der Väter nicht gerade einfach gemacht wurde und obgleich sie in diesem Land von einer Übermacht feindlicher Nationen bekämpft wurden, geschah das Wunder. Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 geboren. Doch wozu? Wie und wozu es zur ersten Rückführung der Juden und zum Staat Israel kam. Als Israel sich in der babylonischen Gefangenschaft befand, beschränkte der Herr im Voraus die Herrschaft Babylons auf 70 Jahre. So spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Jeremia 29, Vers 10. Doch zunächst einige Zahlen. 614 vor Christus nahmen die Babylonier Assur, die Hauptstadt Assyriens, ein. 612 vor Christus erobern die Babylonier die Metropole Ninive. 609 vor Christus die Babylonier besiegen Haran und den assyrischen König. Damit endet das assyrische Reich und Babylon ist uneingeschränkte Weltmacht. 538 bis 539 vor Christus jedoch unterwerfen die Perser die Babylonier und werden an deren Stelle zum Weltreich. 609 minus 70 ergibt 539. Während dieser Zeit erlaubte der persische König Kyros den Juden die Rückkehr in ihre Heimat und den Wiederaufbau des Tempels. Gott sprach damals zu Kyros, so spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor seinem Angesicht aufzutun und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Um Jakobs meines Knechtes und Israels meines Auserwählten willen habe ich dich bei deinem Namen gerufen, und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Jesaja 45, Vers 1 und Vers 4. Gott machte einen heidnischen Herrscher groß. Er machte ihn zu seinem Werkzeug. Er gab ihm die Weltmacht Israels um seiner göttlichen Treue willen. Aber schon an dieser Stelle ging es nicht nur um Israel. Hauptsächlich ging es um den größten Juden, um den kommenden Messias. Damit ist das Wozu der ersten Rückführung und der Wiederherstellung des Staates Israel beantwortet. Gott bewegt Weltreiche und Weltherrscher bis hin zum Kaiser Augustus. Er lässt ein Weltreich untergehen und ein anderes aufkommen. Er bewegt das Herz eines Mannes, der Gott nicht kannte. Ein ganzes Volk kann nach und nach zurückkehren. Jerusalem, der Tempel und die Mauern werden wieder errichtet. Und die Juden bevölkern erneut das Land. All das steckte in Gottes Ratschluss und Heilsplan. damit der Erlöser in die Welt kommen konnte. Wir lesen in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Nach der Verwerfung des Messias durch Israel kam es zur römischen Belagerung. Der Tempel wurde am gleichen Jahrestag zerstört wie der erste Tempel durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus. Das Umpflügen der Stadt, so dass kein Stein auf dem anderen blieb, wie Jesus es prophezeit hatte, ereignete sich durch den römischen Kaiser Hadrian nach dem Bar Kochba-Aufstand 135 nach Christus. Wieder am gleichen Jahrestag. Die erste Zerstörung geschah am 9. Av 586 vor Christus durch Babylon. Die zweite Zerstörung fand statt am 9. Av 70 nach Christus durch Rom, durch Titus. Und die dritte Zerstörung fand statt am 9. Av 135 nach Christus durch Rom, durch den Kaiser Hadrian. Die Juden wurden damals in alle Teile des Römischen Reiches verschleppt. Die größte Tragödie jedoch war der Holocaust im Dritten Reich. Jesus hatte prophezeit: Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Matthäus 23, die Verse 37 bis 39. Das kleine Wörtchen bis ist zugleich ein mächtiger prophetischer Hinweis. Es deutet an, dass die Zerstreuung nicht endgültig sein wird und dass der Tag kommt, an dem Israel seinen Messias wieder willkommen heißt. Seit 1948 existiert ein eigenständiger jüdischer Staat. Die Juden kehren aus allen Kontinenten zurück und befinden sich wieder in ihrer Heimat. Doch wozu? Damit der Messias, der schon einmal da war, wiederkommen und alles zu Ende führen kann. Wie und wozu es zur zweiten Rückführung der Juden und zum Staat Israel kam? Wir bringen es gleich auf den Punkt. Zur Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit und zur Aufrichtung seines messianischen Reiches. Das geschieht in ganz ähnlicher Weise wie beim ersten Mal. Die Parallelen sind auffällig. Der Allmächtige gebrauchte wieder heidnische Weltreiche und Weltherrscher zu seinen Gunsten. Im Ersten Weltkrieg kämpfte Deutschland auf Seiten der Türken, die Israel seit 1517, seit dem Ottomanischen Reich, besetzt hatten, gegen die Engländer und den Rest der Welt. Die Engländer waren oder wurden Weltmacht, Großbritannien, und erhielten später 1920 das Völkerbundmandat über Palästina. Die Engländer gewannen den Krieg gegen Deutschland und befreiten Palästina von der 400-jährigen türkischen Herrschaft. Das klingt wie eine Parallele von Babylon und Persien. Nicht zuletzt gewannen sie den Krieg durch den englischen Juden Dr. Chaim Weizmann. Er war Chemiker und entdeckte eine Methode zur künstlichen Herstellung von Aceton, das man für Sprengstoffe benötigte. Diese Entdeckung war ausschlaggebend dafür, dass England den Krieg gewann. Weizmann hatte jetzt natürlich großen Einfluss, und so bewirkte er die berühmte Balfour-Deklaration, die Zusicherung Großbritanniens, die den Juden in Palästina eine Heimat versprach. Der britische Außenminister Arthur Balfour erklärte in einem Brief an Lord Lionel Walter de Rothschild: Die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern. Vergleichen wir das mit den Aussagen des Perserkönigs Kyros. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Esra 1, die Verse 2 bis 3. Es gab in der Folge noch viele Hindernisse. Es kam zum Zweiten Weltkrieg und der Vernichtung von über 6 Millionen Juden in Europa durch die Nationalsozialisten. Hierbei sind weitere Parallelen interessant. So wie Gott damals bei der ersten Rückführung die Heiden für sein Volk einsetzte, so tat er es jetzt wieder. So wie Gott damals Kyros gebrauchte, so später Balfour, beziehungsweise das englische Königshaus. Nachdem die Perser unter Kyros den Juden die Freiheit gewährt hatten, in ihr Land zurückzukehren, gingen einige darauf ein und kehrten zurück. Aber längst nicht alle. Es waren damals 42.360, siehe Esra 2, Vers 64. Über die zurückblieben, kam später die Verfolgung unter Haman, die uns im Buch Esther geschildert wird. Nachdem die Zusicherung Großbritanniens für eine Heimstätte der Juden ausgesprochen wurde, kehrten viele zurück, aber bei weitem nicht alle. Über sie kam es zur Verfolgung unter Hitler. Und so wie Haman selbst am Galgen endete, den er für Mordechai errichtet hatte, so kam Hitler auf die Art und Weise um, wie er die Juden auszulöschen begann, durch Erschießen, Zyankali und Verbrennen. Und so wie die 10 Söhne Hamanns hingerichtet wurden, so wurden 10 enge Mitarbeiter Hitlers im Nürnberger Prozess zum Tod verurteilt. Am 16. Oktober 1946 wurden im Nürnberger Prozess 10 Hauptverantwortliche der Nationalsozialisten gehängt. Einer dieser 10 war Julius Streicher, der Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes »Der Stürmer«, und Hauptpropagandist eines dumpfen Antisemitismus. Wegen seiner Kenntnis der jüdischen Feste wurde er sich unmittelbar vor der Hinrichtung bewusst, dass es jetzt genau 10 Verurteilte sind, die gehängt werden, wie im Buch Esther. Er rief noch Sekunden vor seiner Hinrichtung aus: Purimfest 1946. Obwohl die Perser unter Kyros den Juden ihre Heimat zusicherten, waren es später die Perser unter Artasasta, die das Werk in Israel verhinderten. Esra 1. Als dann die Abschrift des Briefes des Königs Artasasta vor Rehum und dem Schreiber Shimshai und ihren Gefährten gelesen worden war, gingen sie in Eile nach Jerusalem zu den Juden und geboten ihnen mit Waffengewalt Einhalt. Damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt. Und sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Esra 4, die Verse 23 und 24. Das ist vergleichbar mit den Ereignissen im 20. Jahrhundert. Nachdem Großbritannien den Juden ihre Heimat zugesichert hatte, waren es später, 1947, die Briten, die den Juden den Weg zurück erschwerten und sie mit Gewalt und Macht daran hinderten. Denken wir an das Beispiel Exodus, ein Schiff, das Juden aus Europa nach Israel bringen wollte. Die Briten verhängten zunächst eine Seeblockade, später wurde das Schiff gestürmt, dann nach Haifa geschleppt, die Juden wurden verhaftet und wieder nach Deutschland geschickt. Zur Zeit der ersten Rückführung der Juden war es journalistische Arbeit, die dazu führte, dass die Juden unter dem Perserkönig Darius in Jerusalem weiterarbeiten konnten. Die Propheten Haggai und Sacharja ermutigten die Juden, und so kam es, dass Gott sogar einen Brief der Feinde gebrauchte, damit die Arbeit in Jerusalem weiterging. Siehe Esra Kapitel 5 und 6. Darius las den Brief und entschied sich infolgedessen gegen die Feinde und für Israel. So hatte sich das Blatt gewendet. Der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Zur selben Zeit kamen Tatenai, der Verwalter jenseits des Stromes, und Sheta Bosnai und ihre Gefährten zu ihnen und sprachen so zu ihnen: Wer hat euch den Befehl gegeben, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, dass man ihnen nicht Einhalt gebot, bis ein Bericht an Darius gelangte und man dann einen Brief darüber zurückschickte. Esra 5, die Verse 1 bis 3 und Vers 5. Nun wird der Brief König Darius vorgelegt. Daraufhin lässt er in den Archiven Nachforschungen anstellen und findet den Erlass des Königs Kyros. Kapitel 6, Vers 2. Es wurde zu Achmeta in der Festung, die in der Provinz Medien liegt, eine Schriftrolle gefunden, und darin war Folgendes geschrieben: Protokoll. Im ersten Jahr des Königs Kyros erließ der König Kyros Befehl, das Haus Gottes in Jerusalem betreffend. Das Haus soll wieder aufgebaut werden. Esra 6, die Verse 2 und 3. Daraufhin erlaubte Darius, Jerusalem weiter aufbauen zu dürfen. Als die Engländer, die zuerst für den Staat Israel waren und dann die Juden davon abhielten, ihn aufzubauen, das Schiff Exodus behinderten, war es die Arbeit von säkularen Journalisten, welche England in die Knie zwang. Und zu jener Zeit gab es einen Ermutiger. An Bord des Schiffes war der amerikanische Referent John Stanley Graul, den die Engländer, weil er US-Bürger war, nicht festnehmen konnten. Sie verordneten ihm jedoch Hausarrest in einem Hotel in Haifa. Doch ausgerechnet in diesem Hotel waren westliche Journalisten untergebracht. Von Referent Graul unterrichtet, begannen diese für einen Stimmungsumschwung innerhalb der UNSCOP, dem Sonderausschuss der außerordentlichen Vollversammlung der Vereinten Nationen, zu sorgen. Nun war die Kommission bereit, den jüdischen Staat zu befürworten. Diese Umstände sorgten dafür, dass die Balfour-Deklaration umgesetzt wurde. Der UN-Teilungsplan für Palästina wurde am 29. November 1947 von der UN-Generalversammlung als Resolution 181-2 angenommen. In den Ereignissen um die erste Rückführung der Juden spielte neben anderen drei Persönlichkeiten eine Hauptrolle: Esra, Nehemia und Jahre, später Esther. Zwei Männer und eine Frau. Bei der zweiten Rückführung waren es, neben anderen, Ben-Gurion, erster Ministerpräsident, Chaim Weizmann, erster Staatspräsident und Jahre später Golda Meir, weitere Ministerpräsidentin. Auch hier also zwei Männer und eine Frau. Wozu es den jüdischen Staat braucht? Der jüdische Staat ist kein Zufall, kein Produkt einer Laune der Nationen. Der jüdische Staat ist das Werk Gottes, der unsichtbar die Fäden zieht und die Nationen für seine Sache gebraucht. Zur Rückkehr des Herrn braucht es diesen Staat, denn nur so kann sich die biblische Prophetie ganz erfüllen. Die heutige Existenz Israels kommt einem Unterpfand für Jesu Rückkehr gleich. Sie ist Wirklichkeit und rückt unaufhaltsam näher. In der Offenbarung wird uns die Enderfüllung der Geschichte Gottes mit Israel verkündet. Darin geht es wieder um das kommende Reich. Dieses verwirklicht sich im jüdischen Land. Vergleichen Sie dazu Matthäus 24, Vers 14, Offenbarung 11, Vers 15, Offenbarung 12, Vers 10 sowie Offenbarung 19, Vers 6. In der Offenbarung geht es um Jerusalem. Vergleichen Sie dazu Offenbarung 11, Vers 8 sowie 20, Vers 9. Und auch um Zion, Offenbarung 14, Vers 1. Die Bundeslade wird thematisiert, Offenbarung 11, Vers 19. Das jüdische Volk wird wieder ins Zentrum gerückt. Vergleichen Sie dazu Offenbarung 7, Vers 11 und Vers 12. Die 144.000, die zwei Zeugen, die Frau. Prophetisch wird das Land, der Staat, erwähnt. Vergleichen Sie dazu Offenbarung 13, Vers 1 und Vers 11. In der Offenbarung ist die Rede von einem Tempel. Die Offenbarung macht deutlich, dass Israel eine große, endzeitliche Rolle spielt. Die Engel sagten bei Jesu Himmelfahrt, dass alles bei seiner Wiederkunft so sein wird, wie es war, als er Israel verließ. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Damals gab es einen Staat, den Ölberg, ein jüdisches Volk, die Hauptstadt Jerusalem, ein religiöses Judentum, ein an Jesus gläubiges Judentum und so weiter. Gott ist heute dabei, die zerfallene Hütte Davids physisch wieder aufzurichten, um dies nach der Entrückung der Gemeinde auch geistlich zu tun. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermauere ich und ihre Trümmer richte ich auf, und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie in ihr Land ein. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie in ihr Land ein. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr dein Gott. Amos 9, Vers 11, Vers 14 und Vers 15. Diese Aussage kann sich nur auf die Endzeit beziehen, denn bei Jesu erstem Kommen ist Israel noch einmal herausgerissen worden. Diese Tatsache verdeutlicht eine Aussage während des Apostelkonzils, das nach der Himmelfahrt Jesu stattfand. Wir lesen in Apostelgeschichte 15, die Verse 15 bis 16. Hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten. Ein zerfallenes Haus wird nur in seltenen Fällen wieder aufgebaut. Meistens wird es vollständig abgerissen und ein neues darüber errichtet. In den Fällen, in denen ein zerfallenes Gebäude aber restauriert wird, ist dieses Haus von historischem Wert. Man möchte die Geschichte hervorheben, daran anknüpfen und sie wieder sehenswürdig machen. Das wird Gott mit Israel tun. Diese beiden oben zitierten Stellen gehören zu den eindrücklichsten neutestamentlichen Hinweisen auf Israels Zukunft im messianischen Reich. Jakobus war der Halbbruder des Herrn, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem und eine anerkannte Autorität. Vergleichen Sie dazu Galater 1, Vers 19 sowie Galater 2, Vers 9. Er erklärt in Übereinstimmung mit Petrus, dass die Heiden jetzt offiziell zur Gemeinde aus Juden hinzugetan wurden. Bevor Gott mit Israel als Nation den Faden wieder aufgreift, hat er zuerst aus den Heiden ein Volk für seinen Namen angenommen, die Gemeinde. Dies führt Jakobus als Grund dafür an, dass Israel als Nation nicht mehr den Vorrang hat, sondern zurücktreten muss. Jakobus greift dabei auf die Aussage des Propheten Amos zurück und zitiert diese in Vers 16. Erst danach, eine andere Übersetzung, nach diesem, also nach Abschluss des Gemeindezeitalters, wird der Herr Jesus Christus in Herrlichkeit zurückkehren, um sich Israel wieder zuzuwenden und die zerfallene Hütte Davids wieder aufzubauen. Vergleichen Sie dazu Vers 16. Damit ist ein Beweis erbracht, dass die Geschichte Israels nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben ist. Nach diesen Ereignissen werden die übrig gebliebenen Menschen den Herrn suchen. Vergleichen Sie dazu Vers 17. Sowohl Juden als auch Heiden. Dabei handelt es sich um die Menschen, die in der Trübsalzeit nach dem Gemeindezeitalter zum Glauben kommen. Nachdem Israel im messianischen Königreich wiederhergestellt ist, werden auch die noch übrigen Nationen durch die nun gläubigen Israeliten erreicht. Die Reihenfolge? Erstens Israel unter dem Gesetz. Zweitens Hinzurufung der Heiden zur Gemeinde. Drittens Abschluss des Gemeindezeitalters. Jesus kommt für seine Gemeinde zur Entrückung. Viertens Rückkehr Jesu und Wiederherstellung Israels. Fünftens Erreichung der übrigen Nationen im messianischen Reich. Gott sind seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Alles entspringt dem Heilsplan des Herrn und unterliegt dem herrlichen Ratschluss des Allmächtigen. Wir können nicht genug danken und loben, dass wir als Zugehörige der Gemeinde in diesen herrlichen Plan mit eingebunden sind. Aus diesem Grund unterliegen wir auch nicht dem Bund des Sinai-Gesetzes, den Gott mit Israel schloss. Vergleichen Sie dazu die Verse 19 und 20. Wir sind in ein höheres, vollkommeneres Gesetz gerufen, das Gesetz Christi. Hinter der Geschichte des Wunders des Staates Israel ist deutlich die Hand Gottes erkennbar. Jemand hat einmal im Blick auf Gottes Handeln mit Israel gesagt: Die Hoffnung für eine Nation kann auch der Anker für die Seele eines Einzelnen sein. Jeder braucht eine Zukunftsperspektive.
Jesus Christus, er kommt wieder, diese Zeit ist bald vorbei. Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald,
er kommt bald.
Gottes Kinder blicken aufwärts, ob die Welt auch dunkel sei. Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald,
er kommt bald.
Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald,
Amen.
Er kommt bald,
Halleluja, Jesus Christus, er kommt wieder und wir singen Freudenlieder. Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald. Jesus Christus, er kommt wieder, wenn Gott ihm das Zeichen gibt. Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald,
er kommt bald.
Alle singen Freudenlieder, alle, die den Herrn geliebt. Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald,
er kommt bald.
Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald,
Amen.
Er kommt bald,
Halleluja, Jesus Christus, er kommt wieder und wir singen Freudenlieder.
Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald,
ja.
Jesus Christus, er kommt wieder, bist du für den Tag bereit?
Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald,
er kommt bald.
Spürst du in dir auch ein Sehnen nach dem Tag der Herrlichkeit?
Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald,
er kommt bald.
Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald,
Amen.
Er kommt bald,
Halleluja, Jesus Christus, er kommt wieder und wir singen Freuden.
Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald,
ja.
Christus, er kommt wieder und wir singen Freudenlieder.
Er kommt bald,
Halleluja,
er kommt bald.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben die fünfte Lesung der Brennpunktserie von Norbert Lied unter dem Thema Woher nimmt Israel seine Existenzberechtigung?
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.